dann drücke ich mal auf Start und ich habe auf Start gedrückt und begrüße euch, meine lieben Mitteilnehmer und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer 9. Ausgabe vom German Ghostbusters Podcast. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo, schöne Grüße aus dem immer kälter werdenden Berlin.
Ach, Berlin ist immer kalt.
Wo sitzt du eigentlich, Sven? Ich weiß gar nicht, wo du wohnst.
Echt? Also ich wohne in Bad Homburg neben Frankfurt am Main.
Ah. Er wohnt in einem Kurort.
Richtig, genau.
Ich dachte, du sagst Kuhdorf.
Kuhdorf ist es nicht, aber Kurort ist es. Und der Satz der Marketingkampagne der Stadt ist Champagner, Duft und Tradition. Und das sagt sehr viel, wenn nicht sogar alles über Bad Homburg aus.
Ich würde sagen, unser Leitsatz, kann ich jetzt für André und Michka sprechen, ist ein wohliger Pissegeruch in der U-Bahn. Ja,
es ist leider viel zu oft, das stimmt.
Ja gut, da brauche ich nur nach Frankfurt reinfahren, ne? Dann, da kriege ich dann auch geboten, ne?
Aber ich kann mich mit Berlin sehr gut identifizieren, arm, aber sexy.
Ja gut, dann ist das ja. Also ich mag Berlin, immer wenn ich da bin.
Aber bist auch froh, wenn du weg bist,
ne? Ja, genau, froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Also ich, ohne Scheiß, ich mag das hier. Ich mag diese Ruhe und dass hier auch eigentlich nie wirklich großartig Stress ist und ich mag es aber auch, dass man von hier aus sehr gut überall hinkommt. Also sei es am Frankfurter Hauptbahnhof mit dem Zug überall hin. Wir waren jetzt letztens am Wochenende in Wien gewesen, sind wir mit dem Zug hingefahren. Und
da musst du mir übrigens, im Podcast musst du hier am Ende darüber nochmal erzählen, über deinen Wien-Aufenthalt. Das interessiert mich sehr.
Ja, wir haben John Williams gesehen.
Nur gesehen? Den Mann muss man doch hören.
Ja, also wir haben es gehört an einem, nachdem, wenn wir das Hauptthema durch sein.
Selbstverständlich.
Schwelgen.
Basten makes us feel good.
Genau. Und es ist ja jetzt, wir können es ja gerne mal erzählen, also eigentlich haben wir ja geplant, wir wollten mal ein bisschen mal über andere Franchises reden, also was uns auch nochmal so begeistert, damit die Leute uns mal kennenlernen, damit die nicht nur denken, nur Ghostbusters ist unser Leben, sondern Ghostbusters und das und das und das ist unser Leben.
Weil wir finden nämlich auch Bonanza und unsere kleine Farm super.
Auf jeden Fall, unsere kleine Farm, das gucke ich immer gerne. Kennt ihr das bei Family Guy, wo sie das Intro nachgedreht haben, wo Stewie dann in diesem Nachthemd da die Wiese runter und dann stolpert über einen Stein und dann so, ouch, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Ich bin gerade über einen Stein, guck denen keiner mal nach, was das ist. Hey, mein Gott, daran kann ich sterben hier in dieser Zeit. Ja, das, aber es ist ja in den letzten Tagen doch wieder ein bisschen was passiert und ich glaube, das ist momentan eine sehr, sehr gute PR-Kampagne, die machen, dass die immer monatsweise ein paar Infos streuen, weil vor, knapp über einem Monat erschien der Trailer. Und jetzt kann man sehen, dass Monat danach die Stimmung immer noch sehr positiv dazu ist. Bei den Fans natürlich gibt es immer die heulen. Es gibt jetzt wirklich sogar auch einige, die ihren Ärger darüber Luft machen, dass Answer the Call nicht drin vorkommt und sich darüber beschweren, warum man dieses nicht miteinander verknüpft. Und ich mir halt auch denke, okay,
aber Paul Feig hat doch schon was angekündigt, seine Ideen wieder erschrägen lassen.
Ja, im Endeffekt kann man es ja auch machen. Mein Gott, also Universen zusammenzuführen sollte jetzt nicht das Problem, aber lass doch erstmal Jason Reitman seinen Film machen und präsentieren. Und genau, hat er ja schon. Ja, gut, okay, du musst jetzt die Nachproduktion, der ist noch damit beschäftigt. Aber Herrgottzeiten. wartet doch erstmal ab und dann mal sehen, wohin die Richtung geht.
Außerdem ist alles offen, ne? Wir wissen nicht, also Reitman ist ein ausgesprochener Fan von Answer the Call, ja, also es ist nicht ausgeschlossen, es kann sein. Deswegen weiß ich immer nicht, warum die Leute, es sind alles nur Gerüchte, ne? Es gibt keinerlei Fakten, auf die man sich berufen kann. Wie kann man wegen sowas stänkern, ja? Das kann gut möglich sein, dass da jemand auftaucht.
Im Endeffekt wird ja nachher, wie das alles weitergeht, in der Wodka-Laune von Dan Aykroyd entschieden.
Genau. Aber ja, also da hat sich ein bisschen was getan jetzt. Aber eine Sache, die eigentlich jedem klar war, ne, wie Kloßbrühe, aber jetzt etwas mehr detailliert wurde, war, dass der alte Cast, sofern er denn noch lebt, mit dabei ist. Mhm. Und es gibt sogar ein paar Details. Also es gibt ein Interview von der Vanity Fair mit Bill Murray, was natürlich sehr kryptisch gehalten ist, weil man darf natürlich, er hat auch gesagt, hier, ich darf euch leider das Set nicht beschreiben, weil, ne, Spoiler-Gefahr. Aber Anthony Bresnican, der sollte während des Interviews durfte eine Stunde lang das Proton-Pack tragen, um halt zu sehen, mal wie das, was das für ein Gewicht ist. Also Bill Murray hat da gesagt, hier, Propmaster, gib dir mal ein Pack. So, okay, soll wirklich? So, ja, gib ihm das mal. Und das hältst du jetzt, das trägst du jetzt auch eine Stunde. Und er hat auch wirklich darauf geachtet, dass er das eine Stunde lang trägt, wo ich mir die ganze Zeit denke, Bill Murray, als ob du jemals am Set eine Stunde lang durchgehend dieses fucking Protonenpack getragen hättest. Und was will der Typ mir eigentlich erzählen? Also auf Cons oder so sind wir mit Protonenpacks stundenlang rumgerannt. Da haben wir es nicht abgenommen. Natürlich war es schwer, aber
Dazu kommt, dass ich in mehreren Aykroyd-Interviews gehört habe, dass es extra für Bill Murray eine leichtere Variante gab. Die anderen hatten die schweren und Murray hat die, keine Ahnung, die hohle Variante bekommen, damit er sich keinen Bruch holt.
Ja. Und ihr bezahlt dafür auch noch, dass die so rumläuft. Ihr kriegt da kein Geld für.
Ja, und die Leute, also ich habe mir ja nie eins wirklich zusammengebaut. Ich habe es mir immer nur gedient, weil das ist ja auch fucking teuer, sich so ein Protonenpack. Und wenn es ja nicht movie-akkurat ist, das darf ja dann auch nicht sein. Ne? Also, nein, also mal Spaß beiseite. Das Interessante ist aber, dass er in dem Interview ist nicht mal ein Bild mit ihm und Bill Murray da drin, sondern er hat ein Foto gepostet, das glaube ich Bill Murray von ihm gemacht hat, wie er dieses Protonenpack trägt. Das hat er auch in seinem Twitter-Account gepostet und es ist sehr, sehr interessant, weil es zeigt Änderungen.
Aber jetzt frage ich mich,
kannst du mir das weiterleiten? Ich habe es nur gelesen, ich habe das Foto nicht gesehen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, wie kann denn dieses Ding so schwer sein, in einem Film, wo Kinder die Ghostbusters sind, weil es gibt ja eine leichtere Variante, oder? Also es wird wahrscheinlich eine leichtere Variante im Film entwickelt von, keine Ahnung, von Phoebe oder Trevor, so heißen die beiden, glaube ich, in den Rollen.
Also Phoebe hat ja schon das klassische Proton-Pack auch im Trailer auf. Also das ist ja schon das klassische Proton-Pack. Okay. Und jetzt mal ganz ernsthaft, also ja, die ist 12 Jahre. Ein reelles Proton-Pack wiegt 12, 13 Kilo. Kann, ja,
wird also es vielleicht eigentlich auch wie ein normaler Schulrucksack heutzutage bei den ganzen Büchern.
Möglich. Also ich habe auch als Kind viel in meinem Donister getragen und der hat bestimmt auch seine 5, 6, 7, 8 Kilo gewogen. Ah. Also man muss jetzt auch immer mal eins bedenken, es ist ein Film mit Geistern drin.
Ja, ja.
Wir müssen den Realismus mal so ein bisschen runterfahren.
Ne? Was ich mich aber frage, wo du gerade sagst, Interview mit dem, dass er das Protonenpack da auf einmal hatte, war das Murray-Interview für den Film Ghostbusters oder war das
ja,
einfach...
Ja, es war
es am gab Set. Es gab schon Presseinterviews in Amerika für den Film.
Die haben mehrere Agenturen. Oh, er hat das Bild wieder runtergenommen. Das ist ja interessant.
Ich gehe davon aus, dass das einfach so ein typischer Set-Besuch ist, der für viele Filme gemacht wird.
Ja, aber ja. Set ist ja over.
Genau, und die eigentliche Story wird erst veröffentlicht, wenn der Film auch rauskommt. Aber, okay. durch diese Geschichte mit Murray konnte das schon jetzt quasi im Voraus geschaltet werden, weil es da nicht um Filminhalte ging, sondern einfach bloß um eine witzige Idee von Murray hier. Keine Ahnung, der will mit mir sprechen, da habe ich keinen Bock drauf, gebe ich ihm mal ein Protonpack.
Ah, hier habe ich's, da habe ich das Bild. Okay, das ist ein bisschen verwackelt, aber du siehst halt, dass die Gun selber anders ist und dass man sieht so ein bisschen, dass, also er steht vor dem Ecto, also ich vermute mal, und du siehst so ein bisschen Scheune, also das wird wohl an der Scheune spielen.
Schick mal den Link, bitte.
Warte mal, schick mal den.
Schick es mal in die Gruppe, in die geheime Gruppe. Ja, aber interessant, dass jetzt schon da so wirklich so bröckchenweise quasi so Interviews vorher schon veröffentlicht werden.
Ich glaube auch, dass es einfach, dass sie sagen, okay, alles klar, wir bringen jetzt nicht, weiß ich nicht, jeden Monat einen neuen Trailer-Häppchen, sondern wir machen das ein bisschen geschickt, wir machen es geschickt anders, wir droppen jeden Monat irgendwelche Infos und sei es geschickt durch das Interview hier. Ich gehe auch gleich nochmal auf ein Interview mit Finn Wolfhard ein. Jason Reitman hat ein bisschen was gepostet, also sie machen das sehr, sehr geschickt und es geht auch so in eine Richtung. Und das ist ja auch dieses Interview mit Bill Murray, das ja auch, er sagte, hey, das war auch damals ein bisschen schwierig. Und in dem Interview sind ein paar wichtige Informationen. Eine wichtige Information ist, die waren eine Woche am Set.
Also das wollte ich gerade gefragt haben, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ja.
Der alte Cast bestehend aus Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver, die waren eine Woche am Set. Wer nicht am Set war, ist Rick Moranis. Aber da gibt es auch Gerüchte, die besagen, dass sie es einfach stillhalten wollen. Also, dass er vielleicht doch zurückkehrt, auch für einen kurzen Auftritt.
Oh, ich habe eine Idee. Also, ich schlag jetzt mal einfach vor, also meine Idee ist, wie der in dem Film auftauchen wird, ohne sein Haus zu verlassen. Der wird wahrscheinlich durch einen Skype-Call oder sowas reingebracht. Ja, jetzt lacht ihr, aber das wird wahrscheinlich so sein dann.
Ja, und Voice-Acting macht er ja ab und an. Also können sie vielleicht einfach, sie können ihn einfach als Geist erscheinen lassen und er ist dann mit Slimer irgendwie unterwegs.
Aber nein, interessant, also interessant.
Ich glaube nicht.
Besser als Murray als Geist zu haben. Aber wahrscheinlich wird Harold als Geist auftauchen, aber man weiß es nicht. Das ist
bezweifelig. Aber es ist ja schon, eine Woche ist nicht viel, ne?
Für einen Kurzauftritt, für ein Cameo, der normalerweise an einem Tag abgedreht wird.
Ich wollte also gerade sagen, ich glaube,
bei Dinges waren Tagesauftritte bei Answer the Call. Eine Woche ist schon, das sind schon mehrere Szenen.
Ja, zwei, drei Szenen vielleicht.
Nee, ich glaube, das wird mehr. Aber trotzdem, klar, der Fokus wird auf die Teenager legen, ganz klar, ist auch richtig so. Aber das wird nicht so mit, hey, ich bin der alte Geisterjäger, haha, so funktioniert das und wir fahren weg. Oder, weiß ich nicht, neuen Bad Boys gesehen hat, gibt es ja auch so ein oder andere Cameos. Also das wird schon ein bisschen größer sein. Vielleicht würde ich so, ich hoffe, vielleicht wird es so ungefähr so sein, wie jetzt Carrie Fisher in Rise of Skywalker.
Oh, das
haben sie auch fies. Gut gestrichen. Nein, nicht, dass sie sterben, sondern das so von der Screentime. Die wäre ja schon noch in Ordnung.
Fandest du, dass sie tot war? Also dann, ja gut, dafür, dass sie tot war, war es, also ich fand es grundsätzlich auch okay so, aber es ist, es war zu wenig Carrie Fisher. Keine Ahnung. Ich fänd's schön und ich glaube, das hat Harold Ramis damals auch in einem Interview gesagt, wenn die Geisterjäger so viel Screentime hätten wie Christopher Lloyd in Zurück in die Zukunft. Es ist eigentlich der Film von Marty McFly, aber man hat trotzdem genug Doc an verschiedenen Stellen oder in verschiedenen Portions, Portionen des Films, ja, wo er auftaucht und es kommt einem vor, als wäre es der Film von beiden, obwohl es eigentlich auf Michael J. Fox Schultern gelastet hat, der Film, mehr oder weniger.
Gelastet.
Interessant. Also das hat tatsächlich Harold Ramis mal gesagt, dass man sich das oder dass er sich ein Ghostbusters 3 so vorstellen würde, dass quasi er und Aykroyd so den Doc Brown Part übernehmen zu neuen Geisterjägern damals, als die Pläne noch anders waren.
Interessant. Ich denke, so viel wird es nicht sein. Also das kriegst du in der Woche nicht hin. Aber ja, wäre ein interessantes Konzept gewesen.
Ja.
Wir werden es nie erfahren. Ja, aber wie gesagt, das, was wir erfahren haben, ist eine Woche. Interessant sind dann zum Beispiel, also ist Sigourney Weaver immer noch mit Venkman, also sind die immer noch zusammen?
Ich kann sie ja nächsten Monat fragen.
Oh, wo siehst du sie denn?
Sie ist, also 100%ig bestätigt ist es nicht, aber ihr Film, wo sie die Hauptrolle spielt, ist der Eröffnungsfilm der Berlinale.
Oh, okay. Ach, der Olli hat sie alle.
Er hat sie alle.
Und am Dienstag hat er Jim Carrey. Ich kann es immer noch nicht fassen.
Okay.
Ja, das ist off-topic.
Off-topic.
Machst du was mit ihm oder am Teppich?
Nee, ich mach gar nichts. Ich gucke mir den Film an auf der Premiere.
Ach so.
Ich selber über den roten Teppich.
Sorry, dass ich jetzt gerade ich glaube, das ist momentan, genau wo wir jetzt am Wochenende in Wien waren, dann ist ja immer so eine Zeit, dann guckst du dann im Hotel auch Free TV und ich glaube, wir haben die ganze, sehr oft Comedy Central und da ist haben sie irgend so eine Promo für so eine Serie über so einen Jungstar gemacht und seine Geschwister, die halt immer im Schatten stehen und die gehen halt an auch über einen roten Teppich, haben sich so in Szene Anzug an und so weiter. Und dann ist halt direkt, kommt der eine, die dann so auf diesen roten Teppich einweist, die dann sagt, gehen Sie bitte so, dass keine Kamera Sie sieht. Das ist jetzt gerade so.
Das musst du tatsächlich, manchmal musst du hinter der Fotowand herlaufen, ja, als normaler Besucher.
Das ist klar, aber gut, ist würde ich trotzdem einiges für geben, mal sowas mitzumachen.
So. Ja, wer weiß. Ich hab nämlich einen Traum gehabt über uns. Oh. Ich hab nämlich geträumt von uns. Dass wir nämlich Dan Aykroyd und Paul Rudd interviewen werden zum Film.
Oh, cool. Was haben sie gesagt?
Das weiß ich nicht mehr.
Die wichtigsten Infos. Mann, du hast schon die Story vorhergesagt. Dann musst du ja sagen, mal das Interview.
Oh, ich kriege hier gerade eine aktuelle Meldung rein. Interessiert ihr euch für Basketball damals oder so? Nee, ne?
Space Jam 2?
Kobe Bryant soll wohl gerade in einem Helikopterabsturz gestorben sein.
Was? Ja. Nein.
Ja.
Was?
Bricht die Bild-Zeitung gerade von TMZ, ist das aber auch nur eine Meldung.
Okay, TMZ muss man leider sagen, scheiße. Ja, TMZ ist leider sehr, das ist zwar auch so richtig hier, Boulevard, aber die liegen leider sehr, sehr oft richtig. Ach du Scheiße, ja. Hui. Und ich dachte, wir können jetzt irgendwas Lustiges über...
Ja, Ruhe in Frieden, Kobi. Viel zu früh, 41 Jahre, ey.
Ja, das ist definitiv zu früh. Heieiei. Ich dachte, wir hätten jetzt über Space Jam 2 gesprochen. Aber gut. Nee. Dann,
auch eine Reitman-Produktion.
Von einem Toten zum nächsten Ghostbusters.
Jetzt kriegen wir den Fall.
Jetzt kriegen wir die Kurve. Es gibt ja ein zweites Interview, von dem ich nur ein Zitat gelesen habe. Deswegen wäre es ganz, ganz cool für mich zu erfahren, ob Sven das komplett gesehen hat mit Finn Wolfhard. Gesehen
ja, genau, das war der Hollywood Reporter. du hast dich ja immer so ein bisschen besorgt gefühlt über den Humor, mangelnden Humor im Trailer. Mhm. Und da warst du auch nicht der Einzige. Ich war ja da ein bisschen entspannter. Oliver war, glaube ich, auch ein bisschen sehr entspannter. Aber du hattest ja ein bisschen Angst. Und der ein oder andere Ghostbusters-Fan hatte auch ein bisschen Angst. Aber Finn Wolfhard sagt halt, er hat halt, der Trailer hat natürlich nur ein bisschen was gezeigt. Aber es ist wirklich ein Ghostbusters-Film und es ist ein sehr lustiger Film. Jede Szene hat Comedy. Mhm. Ja, ob das jetzt so stimmt, ne? Aber er sagt, er freut sich darauf, dass die Leute den Humor im Film sehen werden.
Okay. Ja, stimmt. Ich hatte auch gelesen, dass er meinte, dass er selber ein großer Paul Rudd-Fan ist. Und dass Paul Rudd den Film gemacht hat, weil er so gern Comedy macht. Und also es wird wahrscheinlich viel Comedy von Rudd ausgehen.
Ja.
Ja, doch, das ließ sich daraus schlussfolgern, das stimmt. Und er hat gesagt, dass es hauptsächlich praktische Effekte geben wird im Film. Ja, was Reitman auch schon angeteased hat, aber es ist ja schön, dass man es nochmal bestätigt bekommt.
Ja, wenn sie halt gut aussehen, ist es in Ordnung.
Ja, klar. Nee, es muss gut aussehen. Ich hatte ja, als wir über den Trailer gesprochen hatten, hatte ich ja schon gesagt, dass der Geist, den man dort sieht, den viele für Slimer gehalten haben, warum auch immer, dass der auch nicht aussieht wie ein typischer CGI-Geist. Ich nehme auch an, dass das eine Mixtur gewesen ist.
Ja, ich denke auch. Also gerade, du siehst ja auch bei dem Terror-Dog, siehst du ja auch die Fotos, das wird auch ein... Ja. Praktischer. Ne? Also die werden da wohl eine gesunde Mischung machen, einfach in Tradition. Bill Murray hat ja auch in dem Interview gesagt, dass er das Skript sehr gut findet, viel Emotion dran ist, viel Familien, dass es sehr eine interessante Wendung haben wird und es funktionieren wird.
Mhm, genau.
Gut, ist jetzt Aussage von Bill Murray, wie man sie jetzt, ne? Bei Answer the Call hat er zwar auch positives drüber berichtet, aber ja. Trotzdem denke ich, dass das Ganze, also es gab jetzt, glaube ich, auch die ersten Berechnungen, was der Film einspielen wird. Und die gehen so in die, ich glaube die knapp 300 Millionen. Jetzt ist ja das Kuriose, dass der Answer the Call auch seine 250 eingespielt hat an den Kinokassen. Ohne DVD-Verkäufe. Hm. Aber der natürlich exorbitant teuer war. Also der hat ja 140 gekostet.
Ja.
Was ja krass ist. Und dieser
haben wir ein Budget? Also wir wissen wir ein Budget für...
Gerüchte sagen irgendwas von 50 Millionen.
Oh.
Was ja. Eigentlich schon sehr günstig ist.
Ja.
Also wenn du jetzt mal überlegst, aber es ist vielleicht auch ein Gerücht, vielleicht sind es mehr. Ich kann ja mal gucken, ob es irgendwas gibt. Also jetzt zum Beispiel Bad Boys 3 war ja 90 Millionen. Nur als Beispiel.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch alles Will Smith, oder? Der kostet ja schon sein Geld.
Ja gut, der war Produzent. Ja, ich glaube, die haben aber auch unheimlich viel also Stunts mit den Autos gemacht und so weiter. Also das ist, was haben sie denn hier?
Müsste man jetzt mal mit so anderen Effektfilmen vergleichen.
Ja. Also Bill Murray, Dan Aykroyd hat mal gesagt, er wird weit unter 100 Millionen sein.
Mhm.
Also das wird schon günstiger. Gut, und er hat natürlich gut, Paul Rudd ist einer, wo man sagt, okay, der hat schon ein Budget, aber der Rest halt, also Schauspielern werden die nicht viel großartig zahlen.
Nee, aber ich könnte mir auch vorstellen, also bei Rudd weiß ich, dass er selber Ghostbusters-Fan ist, weil das ist mir damals schon aufgefallen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Vorbilder?
Nein.
Ja. Role Models im Original, den hat Paul Rudd selber geschrieben und da ist quasi auch ein Ghostbusters-Zitat mit drin. Also der ist wirklich Fan. Ich glaube, wenn man den gefragt hat, hier, machst du es für die Hälfte oder so, dann sagt er nicht nein.
Na, ich glaube aber schon, das sind alles immer noch Schauspieler und müssen Geld verdienen. Ich glaube, da wird nicht so viel aus Liebe gemacht.
Nein, aber vielleicht günstiger als normal.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja diverse Regisseure haben ja das Glück, dass sie, oder umgekehrt, wenn Bill Murray was für den Wes Anderson macht,
ja,
dann nimmt er auch nicht seine normale Gage.
Genau.
Ne? Also, das...
Ja, okay.
Ne? Also, von daher, ja. Aber, also genau, genau, das hatte Bill Murray dazu gesagt. Dann hatten wir auch so ein bisschen mal die ersten Tendenzen, wohin die Richtung finanziell gehen wird. Jason Reitman hat auch noch mal was dazu erzählt. Der sagte, bevor er irgendwie die Idee hatte, einen Ghostbusters-Film zu produzieren, zu machen, hat er immer das Bild von einem 12-jährigen Mädchen, das ein Protonenpack trägt. Und generell, das, wie das ist, wenn Teenager-Kinder auf einmal diese Idee, dass sie irgendwo in den Keller reinkommen und sie finden diese Sachen.
Ja,
und
ja,
wissen erstmal nichts damit anzufangen. Und dann brauchen sie natürlich, wo wir das jetzt gerade hatten, ein Role Model wie Paul Rudd, der sagt, hier, was? Hier in den 80er Jahren, wie bei The Walking Dead, ne? Wie im Trailer.
Ja.
Und dann hat er noch was Interessantes gesagt. Wo ist es? Genau, das hat er hier gesagt. I wanted to make a movie about finding a protopack in an old barn and the thrill of actually putting it on for the first time. Ne? Er sagte, er hatte damals Freunde, die sind auf ein... er hat jetzt an diesem Set Freunde gehabt, die sind zum Set gekommen, haben diese Packs Packs getragen,
ja,
und sind sofort waren wieder Kinder.
Ja.
Aber das ist ja auch das, was, wenn du als Ghostbusters-Cosplayer erlebst.
Hm.
Also, ich habe selten, also du kriegst eigentlich immer positives Feedback.
Hm.
Egal, wo du hinkommst, die Leute erkennen dich, die wissen, was ein Geisterjäger ist. Klar, sie wissen jetzt heute auch zum Beispiel Captain America, aber da passiert es trotzdem, also als Ghostbuster ist egal, wo du reinkommst, die Leute erkennen das.
Hm. Ja, ich glaube, wenn man so an eine Story herangeht, ist das auch noch mal einfacher, diesen Retro-Funken überspringen zu lassen. Wenn man sich fühlt wie ein Kind, das von Kindern dargeboten zu bekommen, ja, also das zum einen, und auch, dass es neu für die ist. Ich habe mich nämlich auch gefragt, Paul Feig hat mal in einem Interview gesagt, dass er sich in erster Linie deswegen für ein Reboot entschieden hat, weil er so die Origin-Story sehen wollte, so wie sich die Technik entwickelt, wie sich seine Frauen zum ersten Mal mit der Technik auseinandersetzen und nicht die fertige Technik vorgesetzt bekommen. Und so ähnlich ist das ja, wenn Kinder diese Technik finden. Die haben diese ja nicht selber entwickelt, sondern entdecken diese Technik zum ersten Mal. Und so hat man, obwohl es ein Sequel ist, ich sag mal, die gleiche Herangehensweise, den gleichen Überraschungseffekt, sage ich mal in Anführungsstrichen.
Genau, und sie haben halt mit Paul Rudd jemanden, der sich damit eventuell so ein bisschen auskennt, und
genau,
dann kommt irgendwann kommt natürlich diese, weil wahrscheinlich wird die Mutter dann sagen, ja, Großvater hatte, und ach, ich habe hier noch eine Nummer.
Hm.
You're gonna call, ne?
Ja. was glaubt ihr eigentlich, haben die alten Geisterjäger gleich viel Screentime? Oder wird zum Beispiel Aykroyd, weiß ich nicht, so, das Doppelte an Screentime haben als
der hat ja mehr Zeit.
Der hat mehr Zeit, der steckt da voll hinter und so weiter. Kann natürlich sein, dass das Venkman dann erst ganz am Schluss kommt oder so. Man weiß es ja nicht, ne, was da auf einen zukommt. Aber was glaubt ihr, was schätzt ihr?
Ernie Hudson darf den Wagen vorfahren.
Genau.
Ja, Olli, sag du mal, was meinst du?
Also im Verhältnis würde ich sagen, Murray hat die wenigste Screentime. Würde ich jetzt mal sagen, von allen.
Ich fände es für den Spannungsbogen tatsächlich gar nicht verkehrt, wenn das so wäre. Ich glaube allerdings, dass die gleich viel Screentime haben. Aber es wäre für den Film besser Und ich würde es lieber sehen, wenn das so einen Bogen machen würde, dass man erst hier Stance hat, weil der einfach mehr Sinn macht in diesem Setting, keine Ahnung. Und dass dann Winston und Peter quasi im Laufe der Story mit dazukommen. So, keine Ahnung. Aber ich mag auch Stories, die so erzählt werden. Wie zum Beispiel, bei Ghostbusters 2 war es ja auch so, dass die Murray später erst irgendwie aus der Talkshow geholt haben und so weiter. Ich meine, das ging alles sehr schnell, weil der ganze Film baute darauf auf. Aber ich mag es, wenn in Sequel die Truppe erst wieder zusammengesucht werden muss. Keine Ahnung, bei Anchorman war das auch so oder auch bei Ocean's 12 und so weiter. Sowas mag ich und ich glaube, sowas könnte da auch ganz gut funktionieren.
Ja, also ich würde eigentlich auch von der Theorie ausgehen, dass Stance der Erste ist, der drauf anspringt. Einerseits bei Ghostbusters 2 war es ja auch, dass Wankman raus war aus der Thematik. Daher gehe ich auch davon aus, dass er eigentlich der ist, der so ein bisschen, aber ich glaube, es wird sich nicht groß bemerkt. Gut, vielleicht Janine Melnitz, die wird nur mal kurz auftreten oder so.
Ja, meint ihr, Sigourney Weaver spielt da eine große Rolle, aber eigentlich müsste sie ja vom Storybuilding da irgendwie schon mit
groß eingebaut werden. Ja gut, du weißt halt nicht, wie sie zueinander stehen. Sind die jetzt verheiratet? Haben die das Kind
großgezogen? Ich glaube, ich will nicht sagen, dass ich die Befürchtung habe, weil ich fände es trotzdem geil zu sehen, wenn es so ist. Dass Sigourney Weaver so ein bisschen der feministische Link im Film ist. So, dass sie mit Murray als Ehepaar zusammen gegen die Geister kämpfen und sie quasi aus dieser Opferrolle rauskommt.
Also ich habe gerade wieder so eine Story-Eingebung, da hast du mich jetzt gut draufgebracht. Ich würde sagen, die sind schon geschieden. Die werden schon geschieden.
Das wäre, glaube ich, zu viel der Nebenstory, könnte ich mir vorstellen. Aber ja. Vielleicht ja, und sie finden dadurch sie wieder zusammen ja, oder so, keine Ahnung. Ja,
das ist wieder Ghostbusters 2.
Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt, da waren sie schon getrennt.
Vielleicht ist es wirklich einfach so, die sind danach glücklich geworden.
Happily ever.
Ja, ne, einfach, dass es einfach auch keine große Rolle spielen wird für den Film.
Ja. Was ich komisch fände, also Annie Potts ist im Film, das wissen wir ja schon, ne? Ich fände es komisch, wenn sie einfach nur am Ende wieder als Sekretärin wieder dazugeholt wird. Also ich hoffe, dass sie der Link sein wird, der quasi die Telefonnummer von Ray hat oder so. Dass sie quasi die Oma ist, die irgendwann da zu Besuch kommt. Und hier, wer hat denn die Wohnung hier eingerichtet? So geht das nicht. Oder keine Ahnung, was weiß ich. Oder dass sie die Wohnung übergibt. Also dass da wirklich aus dieser alten Spengler-Romanze noch was gemacht wurde.
Ah, die hat... aber das wäre auch zu sehr Young Sheldon. Weil das ist ihre Rolle, glaube ich, in Young Sheldon.
Aber sie ist nun mal eine Oma.
Nein, klar, sie ist natürlich nun mal Oma. Das mit Spengler könnte natürlich interessant sein, weil das war ja eigentlich die Idee in Teil 1.
Und es wäre eine witzige Dynamik. Es ist nämlich immer hier so Mutter-Tochter-mäßig. Mhm. Ist ja halt immer so ein bisschen, dass es da so ein bisschen knarzt. Und sie ist ja so eine nasale, zynische, sarkastische die Janine, weißt du? Und das würde ganz gut passen. Als Gegenüber von, ich weiß leider nicht, wie Carrie Coons Name im Film ist.
Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber irgendwie, ja klar, irgendjemand muss der liebe Egon ja geknattert haben. Oder der hat auch für eine andere Art. Also es ist natürlich immer noch diese Frage, weil er war ja nun mal einfach wirklich...
Palpatine war das.
Genau. Interessanterweise musste ich jetzt auch an den Imperator denken. Aber wen Imperator, hat der geknattert?
Ja, aber der war ja vorher, ne, in dem Rad, also ein ganz normaler Typ, während Spengler schon immer so sehr asexuell war. Also, ne, oder er stand halt nicht auf Janine. Also, ne, deshalb, ich fand das halt natürlich jetzt im zweiten Teil,
stille Wasser sind tief.
Ja, ne, also.
Jedes blinde Huhn findet man Korn.
Ja, genau, ne, also. Ein Schuss halt Treffer, ne? Also von daher irgendwie muss er ihn versenkt haben, sonst würde. Oder es kommt halt wieder völlig überraschend was anderes raus und wir liegen hier völlig falsch. Aber ich
fände diesen Link fände ich halt am natürlichsten. Alle wünschen sich Louis Tully in diesen Film hinein. Ich ja auch, ja. Ich liebe Rick Moranis auch in dieser Rolle. Aber es besteht auch immer die Möglichkeit, dass sowas dann aufgesetzt wirkt. Oder es ist tatsächlich so, dass die beiden noch zusammen sind aus irgendwelchen Gründen. Aber dann fragt man sich, warum. Keine Ahnung, was wo deren Platz in dem Film ist, wenn die keine direkte Verbindung zu Egon hatten, dann mehr, ne?
Ja.
In der Zwischenzeit. Also keine Ahnung.
Nein, also ich denke. Ich denke.
Also bin ich.
Ja, also bin ich. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr interessante Theorie, dass Janine Melnitz die Oma ist. Hm. Ich halte sie leider vermutlich auch für. Wie gesagt, ich vermute mal, dass der Wrightman da uns mit der einen oder anderen Tatsache sehr, sehr überraschen wird.
Das hoffe ich. Aber das hat ja auch Finn Wolfhard noch irgendwie angeteased, dass man im Trailer noch gar nichts gesehen hat. Also der Big Stuff, die großen Sachen, die wurden dem Zuschauer noch vorenthalten. Entweder sind die Effekte nicht fertig oder die machen wirklich eine gute Kampagne, sodass man mal wirklich mit offenem Mund im Kino sitzen darf.
Das hoffe ich ja stark. Es ist ja so, dass die Trailer, die Leute, die den Trailer schneiden, oft, je nachdem, wie viel Einfluss der Regisseur hat. Mhm. Und oft ist es ja so, dass er gar keinen Einfluss hat auf den Trailer.
Das stimmt.
Und dann siehst du ja, es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert und auch nicht das letzte Mal. Und es ist auch, dass die Regisseure das hinterher auch negativ kommentiert haben und geschrieben haben, hier, warum habt ihr das jetzt in dem Trailer gezeigt?
Was ich mich gefragt habe, vielleicht weiß der Sven da mehr als ich, wahrscheinlich braucht man da auch nur bei IMDb zu gucken und ich habe es noch nicht gemacht, jetzt ist mir ihr Name entfallen, verdammt nochmal, diese blöde Spider-Man-Produzentin, die auch für Answer the Call zuständig war, ob die da immer noch quasi einen Namen im Abspann haben wird oder ob die raus ist aus der Sache, Amy Pascal heißt sie.
Okay, keine Ahnung.
Nie was von gehört.
Na, die ist halt diejenige, die quasi all die Entscheidungen getroffen hat. So quasi, dass das Feig volle Entscheidungskraft hat und dass Wrightmans zweite Geige spielt und so weiter. Und jetzt quasi scheint ja quasi wirklich alle Entscheidungsgewalt bei Ghost Corps zu liegen.
Die Kathleen Kennedy von Ghost Corps.
Das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Das geht nach hinten los.
Oh, das möchte ich jetzt mal widersprechen. Also mir gefielen die Entscheidungen, die sie
mir nicht mehr setzen.
Von wem sprechen wir jetzt? Von Kathleen Kennedy finde ich in Ordnung.
Ja, genau.
Amy Pascal wäre gar nicht gut als Chefin für Ghostbusters. Das möchte ich bitte.
Ja gut, vermutlich hat es dann einfach gezeigt, so hier, ey, das hat nicht funktioniert. Also machen wir es jetzt mal völlig anders. Ich denke mal auch, dass sie den momentan sehr viel Freiheiten lassen. Und einfach sagt, dass Sony sagt, okay, das Budget, was du gerade bekommen hast, sei es 60, sei es 70 Millionen, das das wird der Film einspielen, also der wird seine 200 Millionen machen, ja. Dann ist es okay. Ne? Wenn er 300 Millionen macht, dann ist es super. Wenn er 400 Millionen macht, okay, alles klar, schreib schon mal die nächste Fortsetzung bitte. Ja. Das ist dann eine Sache, die ich mir dann vielleicht sogar eher schwieriger vorstellen könnte, dass er einfach sagt, na gut, ich habe jetzt meine Geschichte geschrieben, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Mhm. Ich habe ja leider Logan nie gesehen. Ist es bei Logan zufälligerweise auch so gewesen, dass der ein deutlich kürzeres Budget hatte als die anderen X-Men oder Wolverine-Filme und dass der trotzdem so gut angenommen wurde oder gerade deswegen, weil der einfach weniger Bombast gezeigt hat und mehr Charakterspiel bei geringerem Budget?
Vielleicht lehne ich mich da ein bisschen raus, aber ich würde Logan eher so als Drama bezeichnen.
Okay.
Ja, aber sah ja durchaus schon, also es war jetzt kein Arthouse von der Qualität her.
Nein.
Also jetzt von der filmischen Qualität, jetzt nicht von den Schauspielern oder so, also von der Produktion. Ich gucke gerade mal, ich habe das hier gerade mal offen bei IMDb. Ich muss doch bei Budget gucken, oder? Hm? 97 Millionen.
Das ist jetzt für einen Einzelfilm mit ist schon.
Das steht jetzt bei Logan.
Ja.
Ach so, okay. Was habe ich nie erwartet. Aber wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Aber gut, da wird auch der Hugh Jackman einen großen Anteil bekommen haben.
Das stimmt.
Aber was ich noch sagen muss, was Ghostbusters als Franchise gerade echt richtig macht, ist direkt mit dem Film halt auch nachzulegen. Viele andere Franchises tun sich da gerade richtig schwer, was heißt, überhaupt mal wieder einen Film zu machen oder überhaupt nachzulegen. Siehe jetzt Master of the Universe, der schon wieder verschoben worden ist, der Film.
Och, ja,
oder nervt. Oder Indiana Jones, hört man auch nichts mehr von, so richtig. Das sind alles so Sachen. Jetzt ist echt der Zeitpunkt, dieses Jahr wird das Retro-Jahr des Kinos so. Und die Filme werden auch alle funktionieren dieses Jahr noch. Was in 2-3 Jahren ist, ist schwer zu sagen. Aber dieses Jahr ist echt ein schlauer Schachzug, damit ins Kino zu gehen.
Da können wir, und das muss man mal sagen, vielen, vielen Dank an Bad Boys 3, der gerade einiges rausreißt für Fortsetzungen von Franchises, die schon was älter sind. Sei es jetzt Terminator, der ein Flop war. Ich fand ihn recht unterhaltsam, aber er war halt einfach ein Flop. So, ein finanzieller. Und da war noch ein anderer Film letztes Jahr, der ziemlich eine Bruchlandung gehabt hat. Auch eine Fortsetzung, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber Bad Boys ist ja gerade, wird ja zu einem großen Erfolg.
Wird er? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen.
Der hat 90 gekostet und wird jetzt wahrscheinlich dieses Wochenende, also ist jetzt zweite Wochenende, gehen sie davon aus, dass der die 200 Millionen weltweit haben wird. Okay. Also der hat auch gute Kritiken. Also ich hatte ihn ja auch letzte Woche gesehen und war sehr positiv überrascht davon.
Aber wie gesagt, He-Man wurde halt wieder jetzt irgendwie um unbekannte Zeit verschoben. Die haben Uncharted noch ein Jahr zurückversetzt.
Ja.
Und mal wieder.
Ja gut, 3 Monate. 3 Monate ins An. Aber gut, also ernsthaft. Bevor ich da kein Set-Foto von Tom Holland sehe, mit hier bin ich am Set und die Dreharbeiten starten, glaube ich da auch nicht.
Ja, ärgerlich. Der sollte eigentlich in Berlin gedreht werden.
Ich finde das so geil, dass Mark Wahlberg als erstes als Hauptdarsteller gesetzt war und jetzt im neuen Film den Sully spielen soll.
Dauert zu lange.
Das dauert einfach zu lange, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also gut, okay, wenn es eine Origin-Story ist, aber ja, ernsthaft, es ist ein fucking Abenteuerfilm, es kann doch nicht so, ich rieche mich ja auch immer auf, wenn die Leute sagen, oh, so ein Drehbuch schreiben, das kann doch nicht so schwer sein, oh, Game of Thrones und bla bla bla, das hätte ich besser gemacht, ja, dann schreib's halt besser, ne, aber wir reden hier über einen Abenteuerfilm, ja, wahrscheinlich werden jetzt auch Leute sagen, ja, dann schreib's doch, vielleicht mache ich's, vielleicht habe ich dann Glück, vielleicht.
Ich lese hier gerade eine bahnbrechende neue Info. Das wird euch wahrscheinlich herzlich wenig interessieren, aber ich finde das tatsächlich mal bemerkenswert. Ghostbusters Afterlife wird ein 4K Digital Intermediate bekommen. Das bedeutet, dass die 4K Blu-ray auch wirklich 4K und nicht abgescaled sein wird. Das macht die Effektearbeit, glaube ich, tatsächlich noch teurer als bei einem normalen Film. Aber finde ich gut. Finde ich gut, dass der Film da mal was bietet, was noch nicht mal die Marvel-Filme oder zumindest die meisten nicht bieten. Ich glaube, nur Black Panther war in 4K.
Krass.
Ja.
Das hatten wir übrigens witzigerweise, da hatte Isa auch jetzt was nachgeguckt, weil als wir in Bad Boys waren, hatte der am Anfang so ein Krisselfilter und wir haben gedacht, haben die den jetzt auf klassisch Film gedreht oder so, was irgendwie keinen Sinn macht, weil hinterher sah der top aus, aber dann war das wirklich nur nochmal so eine Anspielung wohl an die alten Teile und dann ja. Ging es halt schön in 4K, beziehungsweise in was die den gedreht haben, aber halt auch, ne, und da hatte sie auch mal nachgeguckt, in was werden Filme heutzutage, ne, Auflösung 2K, bla, und hier, und was für Formate, und ist ja sehr kompliziert.
Das stimmt, aber das freut mich. Ja, haben wir noch Ach was Gott, Neues
und jetzt,
eigentlich?
Und jetzt gerade kommt ein Bild in die Timeline gespült von einem US-Podcast mit Kobe Bryant in einer Ghostbusters-Uniform. Der hatte eine Answer the Call-Uniform mit Pack auf.
Ach.
Ja.
Ach, das war so ein Spot, ne?
Kann gut
ja, sein, ja, doch, da erinnere ich mich dran. Es gab diesen einen Pizza-Werbespot von, keine Ahnung, Papa John's, glaube ich, mit Slimer. Und dann gab es so ein NBA-Spot mit Ghostbusters-Parallelen. Kann sein, dass er das gewesen ist da drin. Ne?
Ja, ja, also er hat auf jeden Fall einen Answer the Call. Ja, und es ist definitiv bestätigt. Also von mehreren News-Seiten. Huch, wer sind da rausgeflogen?
Ich.
Warum bist du rausgeflogen?
Weil mein Rechner abgestürzt
oder
ist.
Oder Olli.
Ach, Olli. Ich hab gar nicht drauf geachtet.
Achso. Olli ist weg. Vielleicht kommt er nochmal wieder. Hat
jetzt komplett aufgehört nochmal, oder was?
Nee, alles gut. Okay. Nein, alles gut. Alles gut. Schön. Aufnahme läuft noch. Wir hatten nur gerade, weil ich habe gerade gemeint, dass just in meiner Timeline gerade ein Bild von Kobe Bryant in einer Ghostbusters-Uniform von einem anderen von Arthur the Call hatte, die andere sagte André, dass sie halt, dass er den mal für eine Werbung getragen hat. Da gab es wohl mal eine Werbung.
Ja, rest in peace, Kobe.
Ja, so. Okay. Ich guck gerade mal.
Ach, wo wir gerade noch mal bei den Tech-Specs waren, ne?
Ja.
Nur mal grob gefragt, ihr glaubt auch nicht, dass der in 3D sein wird, ne?
Afterlife? Nein, glaube ich auch nicht.
Doch unnötig.
Das ist generell unnötig, es wäre schön, aber es kostet natürlich auch mehr Geld, ne? Deswegen
Nein, der wird nicht in, der wird absolut nicht in 3D sein, glaube ich nicht. Ja. Also da denke ich mal, Nein. Genau, hier habe ich das Original Ghostbusters Cast Shot so Afterlife Scenes over one week.
Okay, schön.
Ne? Each has a meaningful role in the movie. But there will be not the central heroes in this time. Ja gut, das ist klar.
Einer holt die Brötchen, einer macht den Kaffee.
Ja. Es ist vollkommen in Ordnung, kann ich. Und das ist übrigens sehr lustig. Finn Wolfhard wurde auch gefragt, wie das denn war für ihn, den Ecto zu fahren. Und dann sagte, ja, also das gefahren selber hat er den nicht. War so ein Fun Fact. Also er sagte, er darf den da auch nicht fahren. Fun Fact war halt, dass er irgendwie zweimal durch die schriftliche Führerscheinprüfung in den USA bis jetzt durchgefallen ist.
Oh.
Und gut, das wird jetzt an einem Set.
Ja, würde ich auch
aber
sagen.
Aber egal. Ja. Und dass er aber sagte, das ist trotzdem ein erhebendes Gefühl. Und die haben halt dann sehr starken Motor eingebaut, um halt diverse Szenen mitdrehen zu können. Ne? Also da ist das sehr, ja.
Wie ich weiß man eigentlich, ob das ein neuer jetzt war? den man, also ist das quasi ein neuer Actor, der auf alt getrimmt ist, oder ist es wirklich der alte, den man nochmal aufgemöbelt hat, quasi mit neuem Motor und so weiter, dass das funktioniert?
Ah, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe da was gelesen, dass sie da einen anderen für mitgenommen, also dass sie da ein anderes Modell genommen haben und nicht das Originalmodell,
okay,
das sie da eingekauft haben, den sie, das geht, das war ja auch wieder so lustig, da muss ich auch wieder so, oh, Fandom ist manchmal wirklich leider echt peinlich.
Ja.
Da fing, also, aber das Gute ist, dass unter diesem Facebook-Posting dann viele drunter geschrieben haben, Alter, du hast wirklich zu viel Zeit in deinem Leben. Da fing dann einer an, die Blaulichtbalken zu vergleichen.
Aha, schön, ja.
Ten facts you probably not seen.
Ja, ja, genau, genau. Und da sagte, ja, aber das ist ein anderer Balken. Und ja, die Leute so, ey, Alter, get alive. das muss man dann halt einfach mal sagen, ja, gut. Ne?
Ist halt nach neuer ADAC-Norm.
Genau, genau, der muss halt so sein. Ne? Und ja, aber also wir werden da einige neue Sachen sehen. Der Egan Spengler wird ein bisschen was gebastelt haben. Und ja.
Ach, ich habe übrigens doch noch eine kleine News, was Ghostbusters anbetrifft.
Ach, warte mal, ganz kurz. Die anderen Sequels, die enttäuscht waren, das ist ja jetzt, wo sie in dem Artikel war das drin, war einmal Charlie's Angels.
Ja, mega und scheiße.
Und Dr. Sleep.
Den habe ich nicht gesehen, den möchte ich aber gerne noch sehen.
Dr. Sleep ist kein Sequel und Dings ist ein Reboot.
Bitte was? Ja gut, Charlie's Angel, hast recht, ist ein Rebel. Dr. Sleep ist natürlich...
Ach ja, doch, doch, ist ein Sequel. Ja, okay. Ja. Okay.
Shining.
Ja. Ja, aber es ist wahrscheinlich deswegen ein schlechtes Sequel, weil das Original, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also das hat ja Stephen King nie gepasst und das ist ja auch nicht nah am Buch gewesen. Ne? Also es ist eher das Sequel zum Buch als zum Film.
Aber witzigerweise ist ja, dass Stephen King sagt, The Shining findet er nicht gut, ist ein Klassiker. Dr. Sleep, sagt er, findet er einen absolut tollen Film, ist vorerst ein Flop.
Ist ein Flop, aber von den Kritikern gefeiert. Also soll einer der besten Filme des Jahres gewesen sein. Also
okay.
Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen.
Ich auch nicht.
Gut, dass wir euch so Ghostbusters News, die ich habe, exklusiv
ja, bitte.
So gar nicht interessieren. Ne? Also.
Ja, dann hau raus.
Mitte, Ende Februar wird es News geben zur neuen Spielzeugline von Hasbro.
Ich wollte gefragt haben, weil du dich ja mit den ganzen Cons und so auskennst, ob da mal von also Hasbro mal, was zu erwarten ist.
Also erstens habe ich mit Hasbro geschrieben deswegen.
Aha.
Und ja, Mitte, Ende Februar gibt es erste Informationen und gezeigt wird alles auf der New York Toy Fair Ende Februar.
Sehr schön.
Okay.
Also ihr könnt euch dann auch schon erwarten, dass das alles in die Richtung geht, so auch Figuren für Kinder, aber auch Sammelfiguren in Richtung Marvel Legends, Star Wars Black Series auch so, Ghostbusters-Style.
Ja.
Also sehr qualitativ auch zum Sammeln für Erwachsene.
Da reibe ich mir jetzt schon die Hände.
Meinst du, da sind Sachen zu Afterlife bei?
Also es soll wohl, es gibt Gerüchte, es gibt eine Line zu Afterlife, es gibt die Origin-Charaktere, wie immer. Und es soll wohl eine On-Card-Variation geben. Also kennst du diese Classic-Figuren von Star Wars auf Karte, die so aussehen wie die Kenner-Figuren?
Ja, ja, stimmt, stimmt.
Hm? Sowas soll es wahrscheinlich mit den Real Ghostbusters-Figuren geben.
Mit den Real Ghostbusters-Figuren?
Ja, okay. Da soll noch eine ganze Reihe rauskommen an Wiederveröffentlichungen.
Da werde ich arm, das muss ich haben, leider.
Also ist es... Okay, ja, ich bin mal gespannt, was sie zu Afterlife machen oder ob sie von Mandalorian ein bisschen was von Disney gelernt haben.
Was haben sie denn da gelernt? Da gibt es doch, auch Figuren.
Ja, ja, also The Child, beziehungsweise wie er genannt wird, Baby Yoda, kommt aber jetzt erst im Sommer raus.
Ja, aber es gibt ja auch...
Weil die gesagt haben, wir produzieren keine Spielzeuge zu Weihnachten, wir lassen uns das Weihnachtsgeschäft hingehen, damit keiner dieses Vieh vorher fotografiert. Und das war erfolgreich.
Das stimmt, aber das liegt auch, ja gut, doch kann man, kann man sagen, Baby Yoda wäre nicht ein Erfolg gewesen.
Bitte was?
Ja, und wie gesagt, was? Ist ja egal.
Vorbestellung nicht so ein Erfolg?
Er wäre nicht so ein Erfolg gewesen, hätte man vorher Spielzeugfotos von gesehen.
Ja, genau. Ja.
Und außerdem sind so viele Vorbestellungen dafür eingegangen, dass es egal, ob sie Weihnachten was ausverkauft haben oder nicht.
Ja, trotzdem, aber jeder normale, ich glaube, jeder normale Salesmensch sagt, ihr seid ihr bescheuert?
Ja, es ist Weihnachten. Aber es ist halt Disney und es ist Star Wars.
Die aber meint ihr, dass die da so einen Knaller in der Hinterhand haben? Dass es da einen neuen Geist gibt, der, keine Ahnung, ist Slimer das Wasser reicht?
Die müssen ja, du meinst jetzt für die Spielzeugproduktion?
Ja,
dass die müssen da was, kein Knaller im Film haben. Die bringen eine Standardline mit den Hauptcharakteren raus und der Rest wird alles Klassikmaterial sein.
Ja, eben. Aber ich meine, Sven hat ja gehofft, dass die das ähnlich machen wie bei Star Wars, aber das macht ja nur Sinn, wenn der Film auch Sinn, quasi ein Ass im Ärmel hat.
Ich glaube, das war ein Witz. Mal,
es war ein bisschen übertrieben, weil das, was, sagen wir jetzt als Beispiel, überraschend wäre, also das jetzt von Wohlfahrt und so, dass sie da so Figuren machen, wahrscheinlich, aber jetzt zum Beispiel auf einmal hast du einen Louis Tully dabei. Das wäre jetzt sowas, was
ich meine.
Das ist eine Überraschung. Und denkst so, what? Ne? Surprise, ne? Sowas in der Art.
Ja, aber wie gesagt, Mitte, Ende Februar wissen wir mehr. Was auch genau für Lines rauskommen, es kommen halt, wie gesagt, viele verschiedene Lines raus. Der Markt wird überschwemmt werden, was ich ziemlich krass finde. Aber ich meine, Hasbro hat jetzt die Lizenz, sie werden da alles rausnehmen, was geht. Deswegen auch viel Klassikmaterial, weil das verkauft sich natürlich erstmal besser wie ein neuer Film halt, ne? Mhm. Also, da kann der Film ja immer noch scheiße laufen, was wir alle nicht hoffen. Aber die Klassikfiguren werden halt weiterverkauft, so, ne? Die kauft sich ja jeder dann. Und es soll natürlich auch noch sowas wie Spielzeug wie Proton-Packs und Fallen und sowas soll auch wieder rauskommen, oder? Mhm.
Das ist, finde ich gut.
Mehr findest also, du nicht gut,
André. Ich bin ein Riesenfan von der Kenner-Serie damals gewesen. Also wenn die das neu auflegen, wie die ja, das ist ja damals auch mit Masters of the Universe gemacht haben. Die haben die Classics ja nochmal rausgebracht, fand ich super geil.
Ihr müsst ja nur gucken, dass ihr seht ja, was für eine Brand ja auch zu Hasbro gehört. Und das ist Nerf. Und da wird so einiges von Ghostbusters gebrandet dann sein mit Nerf.
Gab es zu Answer the Call auch schon eine Holzman-Gun von Nerf?
Aber nicht in Deutschland, ne?
Habe ich nicht, also bei Amazon konnte man die bestellen, aber das habe ich nicht gemacht, weil die weiß war.
Nerf ist
meistens weiß. Also die sah überhaupt nicht aus wie im Film, war aber eine Ghostbusters-Nerf-Gun, ja.
Aber da wird so einiges auf uns zurollen dieses Jahr an Merchandise. Finde ich gut. Also ich habe ja gerne Spielzeug, also wirklich im Store halt hängen auch. Mhm. Also jetzt nicht, klar, du kannst immer in Comic-Stores oder GameStops gehen, aber ich habe es halt gerne so im Smith oder X-Toys R Us halt gerne so im Regal liegen. Oder im Real oder so sogar. Dann vielleicht.
Ja.
Freut ihr euch auf Spielzeug?
Ja, ich bin ja ein bisschen raus. Ich bin ja nicht so der Figurensammler.
Also ich hoffe, dass ich bald mehr Prozente bekomme. Ich arbeite ja bei Smith Toys und die Prozente können gerne steigen. Wenn die Ghostbusters-Artikel kommen, dann werde ich zuschlagen, weiträumig.
Okay, ja, das...
Habt ihr noch Ghostbusters-News, Leute?
Nein, ich bin ja auch positiv überrascht, dass wir uns schon so lange drüber unterhalten.
Ja,
und
haben wir gleich die Stunde voll und auch die Schnauze.
Genau. Stimmt, ich wollte ja noch was zu Wien letzte Woche erzählen.
Erzähl uns mal. Du warst in Wien, Sven. Sven, du warst in Wien. Da hast du aber keine Wiener Torte gegessen und Sacher-Kaffee getrunken?
Doch, Mensch.
Ich wollte so eine schöne Einleitung machen, du versaust mir alles, Sven.
ich mach wieder alles kaputt hier, ne? Wir haben uns das auch, das war übrigens das Einzige, was wir gemacht haben, außer John Williams, weil einerseits war das Wetter scheiße, andererseits hatten wir keinen Bock. wir waren einmal natürlich im Kino gewesen, was macht man halt, wenn man nach Wien fährt. bei den ganzen schönen Sightseeing, die man machen könnte. Man fährt, geht ins Kino.
Was hast du gesehen?
Wo mich übrigens, ja, Bad Boys 3 war da drin gewesen, weil ich wollte ihn unbedingt sehen. Knaller übrigens, wir stehen da in der Reihe, es stehen zwei Kinder hinter uns und fragen uns, ob wir ihnen Tickets für einen Film mitkaufen könnten, weil der Film ab 16 sei.
Habt ihr hoffentlich nicht gemacht, ne?
Natürlich nicht, ist natürlich doof, dass sie den einzigen in der Reihe fragen, der Vorträge über Jugendschutz hält. Und ich ihnen dann erklärt habe, Jungs, das tut mir jetzt, ich meine, ich habe es auch wirklich, das habe ich so gemeint, ich so, es tut mir echt wirklich leid, aber damit mache ich mich strafbar. Ja, was, wirklich so, doch, das ist so. Ne?
Aber Papa hat er dann gesagt.
Ja, genau, aber Papa, ne? Interessant ist, dass die in Österreich ein anderes Altersrating haben. Die haben nämlich 10, 12, 14, 16, 18. Mhm. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Naja, dann waren wir da und dann haben wir natürlich ein Stück Sachertorte im Sachercafé gegessen.
Wie teuer ist das?
Du hast ein Stück Sachertorte, dann einen Kaffee und ich glaube ein Wasser waren, also das gibt so ein Paket, kostet 15 Euro.
Ach du Scheiße.
Ja, ist teuer, das macht man halt einmal im Leben. Das war lecker. Ich wollte Leuten schon fast einen auf die Fresse hauen, weil die haben die Sachertorte gegessen und haben die Sahne daneben liegen lassen. Das macht man nicht.
Hast du dann bist du dann zum Nebentisch gegangen und gesagt, könnte ich ihre Sahne haben, wenn sie die nicht essen? Genau.
Bam! Ich hab direkt erst mal eine Ohrfeige gegeben und gesagt, du isst jetzt die Sahne auf. Nein, also das haben wir einmal gemacht, aber der Hauptgrund war natürlich der Besuch von John Williams im Musikverein Wien. Die Eintrittskarten hatte Isa vor, ich glaube im Oktober 2018 gekauft, weil der sollte ja eigentlich schon mal nach Wien kommen und nach London und wurde dann krank. Und an dem Termin konnte ich nicht, Isa hatte schon Karten geholt, dann wurden die zurückerstattet. Und auf einmal kam die Ankündigung, ja, er kommt jetzt nochmal nach Europa. Das erste Mal aufs europäische Festland, weil er war vor 26 Jahren das letzte Mal in London gewesen. Und das Konzert hält er im Musikverein Wien. Und Isa hat sich sofort, als es dann hieß, die Tickets gibt es dann und dann, ab, glaube ich, irgendwie 9 Uhr morgens, hat sie sich sofort hingesetzt und die Karten geholt. Und ich dachte so, wow, schnell ausverkauft. Ja, weil da kommen nur irgendwie, also ich dachte zuerst Musikverein Wien, das klingt irgendwie so nach Jugendherberge Bad Salzuflen. Aber dann habe ich dann irgendwann rausgekriegt, okay, das ist wohl, also das hast du, du bist da reingekommen, das ist ein altes Konzertgebäude. Innen drin, also es waren ungefähr 2000 Plätze, deshalb war das auch so schnell ausverkauft. Das Ding hat, das ist der Knaller, das hat Stehplätze. Mhm. Du konntest dir für ganz günstiges Geld konntest dir Stehplätze kaufen. Hast dann halt deine 3 Stunden da gestanden, ne? Zwar mit Pause, aber ja. Und der John Williams hat halt immer gesagt, hier, ein Traum ist es, in dieser Konzerthalle mal ein Konzert zu geben. Und da haben die sich nicht lang bitten lassen. Also dann wurde Kontakt aufgenommen und dann wurde die Sache geregelt. Obwohl das oft so ist, also der Musikverein sucht eigentlich die Dirigenten aus, die da hinkommen. Also das ist wirklich, ich habe halt jemanden kennengelernt, der halt selber Dirigent ist und so. Und der hat das halt mal so ein bisschen erklärt. Und das war halt sehr interessant. Und ja, der hatte 2 Auftritte, einmal samstags und einmal sonntags. Und hat halt, ich glaube, 9 Stücke so gespielt und 5 Stücke als Zugabe. Und es war halt einfach der Knaller. Der Knaller war halt auch, dass als Geigerin Anne-Sophie Mutter dabei war. Für die hat er extra Stücke umgeschrieben für ihre Violine, was halt auch mega krass war. Und es war halt einfach sehr interessant zu sehen. Also und natürlich zu hören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also bei manchen Stücken sind mir die Tränen halt einfach gekullert, weil das halt einfach so emotional war. Also erstmal John Williams zu sehen, wie er dirigiert, ist halt einfach, das ist halt für mich der größte Komponist, sei es Filmkomponist, der unserer Zeit. Also das ich glaube, das erste Stück, das fiel an mit unheimlich Begegnung der dritten Art. Und da habe ich direkt so, das war so krass. Das ist E.T., aus der Weiße Hai hat er was gespielt. Also er hat eigentlich wirklich alles gemacht. Natürlich Star Wars. Hat halt eine Anekdote erzählt, dass er diese Sequenz, die er für Luke und Leia in Star Wars geschrieben hat, das war als natürlich eine Liebessequenz. Das Thema ist natürlich eine Liebessequenz, weil es wusste keiner, ja, dass sie Geschwister sind. Nicht mal George Lucas wusste bei Star Wars, dass sie Geschwister werden. Das hat er irgendwann, als er den zweiten Teil geschrieben hat, entschieden. Dementsprechend, sagt er, ist das Thema natürlich ein bisschen unglücklich gewählt, aber na, also auch wirklich sehr einfach ein toller Mann. Wir haben natürlich versucht, ein Autogramm zu bekommen.
Nicht möglich, ne?
Nein, nicht möglich. Aber man muss halt einfach auch mal sehen, der Mann ist, ich glaube, 87, 88 Jahre. Der hatte also auch Hilfe beim Gehen. Er hatte jemanden, der ein bisschen gestützt hat, weil der hat halt wirklich... Ich habe halt gerechnet, okay, das Konzert geht so 90 Minuten, halt noch eine Pause dazwischen, also sagen wir mal 105 Minuten oder so. Aber nein, das ging wirklich fast 3 Stunden. Also er hat natürlich mit Pause dazwischen, der hat über 2,5 Stunden dirigiert. Und das ist halt einfach auch schon krass. Ne? Wie gesagt, der hat dem 5 Zugaben gegeben. Ne? Und wir haben ihn abgefahren, er hat dann gewunken, wir haben es Samstag probiert, wir haben es Sonntag probiert.
Ihr wart wahrscheinlich auch nicht die Einzigen, die das da versucht haben, oder?
Nein, es waren wirklich einige da, es waren aus Italien, Frankreich Leute da, waren schon ein paar, jetzt auch nicht so viele. Man hat auch so ein bisschen so einen Trick rausgehabt, weil er wurde mit dem Auto abgeholt, obwohl das Hotel direkt nebenan war, aber verständlich. Dann sind wir zum Haupteingang vom Hotel und ja, dann sind wir Samstag noch ein bisschen länger geblieben, weil er ist dann nochmal raus abends essen, aber du hast halt gemerkt, der wurde gestützt und mein Gott, also da mache ich ihm auch, ich bin da echt nicht sauer.
Aber du hast ihn gesehen immerhin und live.
Gesehen, ich habe ja auch so ein halbes Selfie mit ihm, wo ich in die Kamera grinse und er gerade ins Auto reinsteigt und sowas halt, ne? Und wie gesagt, allein das Konzert kriege ich immer noch eine Gänsehaut, also das war toll.
Ich habe mir letzte Woche auch den Stress nicht gemacht. Also ich war ja auf der Premiere von Dr. Doodle letzte Woche oder vor 2 Wochen und
ja.
Ich habe dann auch nur genossen, wie ich Robert Downey Jr. auf der Bühne habe gesehen von 10 Metern Entfernung.
Das ist ja auch, das muss ich übrigens sagen, das finde ich ja irgendwie so ziemlich krass. Die machen halt jetzt diese europäische, also die deutsche PR-Tour, die wissen eigentlich, dass der Film gerade zu einem Mega-Flop wird. Das war ja da schon bekannt. Aber wir müssen trotzdem noch diese Interviews geben. Das
It's business.
Muss ich sagen. Ja, das ist Business, ne?
Andere, bist du noch da? Andere, bist du noch da?
Ich bin noch da. Wo ihr gerade über Williams gesprochen habt, ist mir gerade mal aufgefallen, dass noch gar kein Composer für Afterlife angekündigt ist, oder?
Du guckst
auch. Und ich habe jetzt geschaut und es ist wirklich da noch nichts in trockenen Tüchern, oder? Kann das sein? Oder bin ich hier einfach bloß im falschen Forum?
Guck doch bei IMDb.
Nee, da steht nichts. Da steht ein Musikeditor, aber kein Komposer. Habe ich nicht, zumindest nicht gesehen.
Naja, Elmer Bernstein ist tot.
Ja, eben. Deswegen wäre interessant zu erfahren, wer das machen wird.
Ich frag mal nächsten Monat Danny Elfman.
ob er Lust hat, ja. für Sony. Du machst die Verträge fertig. Ja.
Du machst den Deal. Du tütest da. Danny Elfman wäre interessant. Oder jetzt wie bei James Bond, macht's halt einfach mal Hans Zimmer, springt ein.
Ich schätze mal, die geben dann jetzt keinen großen Namen, wird da eingebucht für den Film als Composer.
Nee, das sollte auch jemand sein, der sich an dem Stil von Elmer Bernstein
Ray Parker
orientiert.
Jr. macht das.
Nee, weil wisst ihr, wer das wirklich gut machen könnte, was ich mir vorstellen könnte? Der Ludwig Göransson.
Sagt mir gar nichts.
Sagt mir wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich jetzt erstmal gar nichts. Der hat zum Beispiel die Soundtracks zu Creed 1 und Creed 2 gemacht und hat sich sehr gut, also er hat den alten Stil von den Rocky-Filmen nicht kopiert, aber sich auch ganz also inspirieren lassen und auch so alte Themen immer so reinspielen lassen. Und hat ja zum Beispiel zu Mandalorian den kompletten Score gemacht. Und was ja eher so Western-Thematik ist. Also den könnte ich mir vorstellen, dass der sich unheimlich gut da reinfinden kann. Aber gut, wir werden sehen.
Ich twitter jetzt erst, ich twitter jetzt mal den Regisseur an.
Genau, hier, sag, ey, it's, du machst das.
It's the German Ghostbusters Podcast, Mr. Wright.
Genau, genau.
Ich mach das jetzt wirklich, aber ich muss mich erstmal.
Ey, Jason.
Ich muss mich mal erstmal in meinen richtigen Twitter-Account hier anmelden. Ich habe so viele Firmen-Accounts hier.
mach doch einfach mit allen.
Mit allen.
Dann, ja. dann merkt er, wie wichtig das ist.
Ich schreibe jetzt hello at Jason Reit. Reitmann, da ist er.
Ja.
It's Olli.
It's Olli.
It's Olli.
You know.
From
you know.
The German.
Bitte das groß. Das The German richtig groß schreiben. Also The German Ghostbusters. Podcast.
Also alles groß.
The alles groß.
German Ghostbusters Podcast. Okay. Hello Jason, it's Olli from the German Ghostbusters Podcast. My buddy. We have.
Ich hoffe, du schreibst es B-U-D-D-Y und nicht my buddy, mein Körper.
Nee, ich weiß schon.
My buddy wants to know. Sehr geil.
Ihr verwirrt mich gerade hier. Ich muss mich hier gerade in Satzstellung. Hello, gentlemen. It's Olli from the German Ghostbusters Podcast, my buddy. Is there already. Ach, fuck. Already. Is there already a composer? Composer.
On board for Afterlife.
Confirmed
for Afterlife.
Confirmed for Afterlife. Nee, Afterlife, okay. Fragezeichen. Question mark.
He pretty damn should, you dirty sack of shit. Entschuldigung.
Don't. P.S. Don't write too much on WhatsApp. It's annoying.
It's your movie, not mine. I can't give you any tips anymore.
Confirmed. Wie schreibt man confirmed?
C-O-N-F-I-R.
Ah, okay, ich habe es falsch geschrieben, natürlich. Confirmed, ne?
Ja.
For
ja.
Afterlife.
Ja.
All the best. Your friend from Germany.
Liebe Zuhörer, Herzchen, ich hätte beinahe Zwiebellauscher gesagt. Das war die neueste Episode des German Ghostbusters Podcast. Halt, noch nicht abmoderieren.
Ich hab noch Werbung.
Er hat da noch Werbung für seinen Podcast.
Alle Leute.
Ach, André.
Es folgt nun ein kleines Wort von unserem Sponsor.
Also, alle, die noch Bock haben und nicht noch schon genug genervt sind von mir. Ich habe einen neuen Podcast. Ehrlich, davon wisst ihr nämlich noch gar nichts. Ne?
Ich auch nicht.
Die erste Folge ist auf Spotify schon online. Gebt mal einfach Kippenpause ein. Da quatsche ich mit jede Woche jetzt mit einer guten Freundin über dies und das, über Berlin, über unsere Premierenerfahrung, was uns Lustiges passiert ist. Einfach mal reinhören und teilen. Kippenpause auf Spotify.
Schöner Name.
Danke. Wir machen auch immer eine Kippenpause im Podcast nach 30 Minuten.
Dann schick mir mal den Link auch, dann kann ich das hier in die Ankündigung dann direkt mit reinhauen.
Jetzt darfst du abmoderieren, André.
Ich dachte, das hätte ich getan. Spul zurück. Bis zum nächsten Mal. Aus Berlin. Der Herr Dudda.
Der Herr Olli. Aus Berlin auch.
Und der Herr Sven. Nicht aus Berlin. Gut, alles klar. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.